Bevor ich auf den Text eingehe, muss ich doch ein paar Worte zur Offenbarung sagen. Ich weiß nicht, wer sich an dieses Buch schon herangewagt hat. Viele komplizierte Bilder, Begrifflichkeiten. Ganz kurz kann man sagen, dass die Offenbarung ein Hoffnungsbuch war damals. Die Christenheit hatte zwei große Herausforderungen und die waren richtig hart, also härter als alles, was wir wahrscheinlich kennen. Die eine Geschichte war, wir befinden uns Ende des ersten Jahrhunderts, Kaiser Domitian, die Verehrung, die göttliche Verehrung des Kaisers wurde wieder so richtig, da wurde so richtig mobil gemacht und die Menschen sollten dazu gezwungen werden. Und hier war die Christenheit gefordert. Bleiben wir unserem Gott treu oder werden wir jetzt dem Gott des Kaisers dienen? Das war die eine große Herausforderung. Die zweite große Herausforderung, und die spielt für die Gemeinde in Philadelphia eine viel größere Rolle, waren die Juden. Das ist nicht ganz richtig gesagt. Die Christen damals waren auch Juden. Die meisten zumindest, also viele noch, auch in dieser Gemeinde. Wir müssen uns vorstellen, damals gab es noch nicht diese beiden Religionen, Christentum und Judentum, wie wir sie heute kennen. Es gab die eine Religion, es gab noch andere, aber es gab das Judentum und die Christen waren Teil des Judentums. Und Ende des ersten Jahrhunderts fing das an, eine Abspaltung zu werden, eine eigenständige Religion. Das ist aber noch nicht durch. Das heißt, das Problem, was viele christliche Gemeinden jetzt hatten, waren, dass sie für die Juden Feinde waren. Sprich, einflussreiche jüdische Gemeinden haben es den christlichen Gemeinden sehr schwer gemacht. Bis hin dahin, dass sie diese christlichen Gemeinden besucht haben, ihnen deutlich gemacht haben, dass sie ja nicht Glauben brauchen, zum Volk Gottes dazuzugehören. Dass sie ja nicht glauben dürfen, dass sie diesem Gott Jahwe dienen. Und das war eine Riesenbedrohung deswegen, weil, stellt euch vor, ich meine, die Christenheit fängt zwar gerade an zu wachsen, die wächst schon, aber im Gegensatz zu diesem Riesen, schon jahrhundertelang gewachsene, starke, einflussreiche jüdische Struktur, sind die ein kleines Licht und bekommen Angst. Sollen wir vielleicht doch wieder zur Mutterkirche? Da ist es sicher. Dann gehen wir vielleicht doch lieber dahin. Wir kriegen so viel Druck. Wer weiß, haben wir uns vielleicht doch verirrt? Ist Christus wirklich bei uns? Ist er wirklich der Messias gewesen? War das gar nicht so? Und in diesen beiden Herausforderungen steckt die Kirche damals. Ich möchte noch einen Text lesen aus Apostelgeschichte 26, der uns das so ein bisschen deutlich macht, weil das gerade für die Gemeinde in Philadelphia interessant ist, was Paulus da schreibt, Apostelgeschichte 26, wo er von sich schreibt, das ist 50 Jahre früher oder 60 Jahre früher ungefähr, aber das ist ähnlich wie das, was die Gemeinde in Philadelphia erlebt, als Paulus nämlich über sein Leben schreibt, als er noch kein Christ war. Da sagt er: Zwar meinte auch ich selbst, ich müsste viel gegen den Namen Jesu von Nazareth tun. Das habe ich in Jerusalem auch getan. Dort brachte ich viele Heilige ins Gefängnis, wozu ich Vollmacht von den hohen Priestern empfangen hatte. Und wenn sie getötet werden sollten, gab ich meine Stimme dazu. Und in allen Synagogen zwang ich sie oft durch Strafen zur Lästerung. Und ich wütete maßlos gegen sie, verfolgte sie auch bis in die fremden Städte. Und damit sind wir in Philadelphia. So ähnlich können wir uns das vorstellen, unter was die Christen dort gelitten haben. So viel zum Hintergrund. Bevor wir in den Text einsteigen oder in einige Textteile, sage ich noch kurz was zu Philadelphia. Mal ehrlich, erster Eindruck, ihr hört Philadelphia und was kommt euch in den Sinn? Amerika. Hat jemand was anderes zu bieten? Frischkäse. Also die beiden wichtigsten Sachen kamen schon. Manche denken noch an irgendeinen Kinofilm. Manche vielleicht tatsächlich als allererstes an diese Gemeinde. Was heißt Philadelphia? Ich sage das deswegen, weil das für unseren Text eine Bedeutung hat. Ob das unabsichtlich oder unabsichtlich ist, weiß ich nicht. Aber Philadelphia ist ein griechisches zusammengesetztes Wort aus Philein, das heißt lieben, und zwar geschwisterliche Liebe, menschliche Liebe, also nicht erotische, sondern brüderliche, geschwisterliche Liebe. Und Adelphos, jetzt sind die Griechen gefragt, ist der Bruder. Bruderliebe. Diese Stadt ist die Stadt, heute würden wir sagen, der Geschwisterliebe. Warum? Ich sag's kurz. Die Stadt ist höchstwahrscheinlich von König Eumenes von Pergamon im 2. Jahrhundert vor Christus gegründet worden. Benannt ist sie nach dessen Bruder Attalos, der wegen seiner besonderen Treue zu seinem Bruder berühmt war und den man deshalb statt Attalos auch Philadelphos nannte, den Bruderliebenden. Die christliche Gemeinde macht diesem Namen alle Ehre. So wie Philadelphos wegen seiner Treue zu seinem Bruder berühmt wurde, so wurde diese Gemeinde berühmt wegen ihrer Treue und Liebe zu Christus. Also, das wollte ich an dieser Stelle einfach gesagt haben. Und das wäre doch was, oder? So als Gemeinde bekannt dafür zu sein, die Geschwister zu lieben. Diese Liebe, dieser Adelphos war bekannt dafür, dass er seinen Bruder liebt. Und diese Gemeinde ist dafür bekannt, dass sie Gott und einander liebt. Das finden wir dann im Neuen Testament auch theologisch noch öfters, aber welch schönes Zeugnis. Das war also die Bruderliebe. Das zweite ist ganz kurz noch zur Stadt Philadelphia. Sie liegt im kleinasiatischen Bereich. Ich habe heute mal keine Karte mitgebracht, also einfach dieses Kleinasien damals, heutige Türkei und so. Dort wuchs die Christenheit relativ stark. Nicht in allen Bereichen der damaligen Welt wuchs sie so, aber hier wurde sie relativ stark und auch deswegen für die Juden oder für die jüdische Welt eine Bedrohung. Und alle 7 Sendschreiben befinden sich hier auch in diesem geografischen Bereich. Jetzt möchte ich aber noch eins sagen, in dieser Stadt Philadelphia wird es ja eben auch eine große jüdische, ob das eine Synagoge oder mehr, oder wie die sich dort getroffen haben, das habe ich jetzt nicht genau nachrecherchiert, aber sie wird hier als Synagoge Satans bezeichnet. Sehr harte Worte, die machen deutlich, das war tatsächlich ein elementarer Streit. Ich möchte aber heute Morgen an dieser Stelle doch eines sagen, weil wenn man die Auslegungsgeschichte solcher Texte anguckt, ahnt ihr, was aus solchen Begriffen gemacht worden ist. Judenhass im Namen Christi. Wenn wir biblische Texte zu solchen Dingen verwenden, dann ist das eigentlich nicht möglich, wird aber immer wieder gemacht. Ich möchte mich deswegen hier grundsätzlich davon distanzieren. Biblische Texte müssen natürlich immer im Geist der Bibel, im Geist Gottes ausgelegt werden. Und weil diese Auslegungsgeschichte an dieser Stelle sehr schwierig ist, will ich einfach darauf hinweisen. Natürlich geht es hier um einen lokalen Konflikt. Und wenn hier mit dieser Begrifflichkeit Synagoge Satans gearbeitet wird, dann hat das einen Hintergrund, dann kann man das nachvollziehen, aber daraus einen Judenhass oder eine Arbeit oder ein Denken gegen den jüdischen Glauben herauszubilden, davor sollten wir uns bewahren. Und da möchte ich einfach darauf hinweisen, darum geht es hier auch gar nicht. Die Gemeinde ist ja für was bekannt? Die ist für Liebe bekannt. Also deswegen an der Stelle noch den Hinweis. Wir wollen uns jetzt aber anschauen, noch einen letzten Gedanken hier dazu, was nämlich auffällt, es gibt ja diese 7-Sendschreiben und bei Philadelphia fällt auf, dass sie nur ermutigt wird und dass es keinen Tadel gibt. Wenn ihr die ganzen Briefe mal durchguckt, die meisten Gemeinden werden auch getadelt, das ist jetzt auch nicht im negativen Bereich gemeint, ihr seid ganz böse, sondern sie werden darauf hingewiesen, hier seid ihr abgefallen, hier seid ihr lau geworden, achtet darauf, dass ihr das nicht werdet. Aber in Philadelphia gibt es keinen Tadel. Sie wird nur ermutigt. Das hat Gründe, zu denen kommen wir gleich. Und die schauen wir uns jetzt an, die Gründe für die Ermutigung. Ich lese uns nochmal die wichtigsten Textpassagen, auf die können wir jetzt mal mit dem Hintergrund, den wir gehört haben, nochmal achten. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan und niemand kann sie zuschließen. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Die Juden sollen erkennen, sie werden erkennen, dass ich dich geliebt habe. Wenn du mein Wort von der Geduld bewahrst, oder bewahrt, weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren. Halte, was du hast, halte fest, dass niemand deine Krone nehme. Ich habe diesen Text für mich wahrgenommen als einen Text, ich habe ihn so überschrieben, Leben mit offenen Türen. Ich erkläre das gleich. Die erste Tür ist die Tür zu Gott. Hier heißt es, ich habe euch eine Tür geöffnet und niemand kann sie zuschließen. Ihr ahnt vielleicht, was gemeint ist. Die Juden sagen euch, die Tür ist zu. Sie kommen euch zu euch und sagen, ihr gehört nicht dazu. Ihr glaubt nicht richtig. Das mit dem Messias stimmt nicht. Dass ihr glaubt, dass Gott auf eurer Seite ist, Jahwe auf eurer Seite ist, falsch. Ihr seid auf dem Irrweg, kommt wieder in die Mutterkirche. Verstehen wir? Ich habe euch eine Tür geöffnet und niemand darf sie euch zuschließen, niemand. Halte fest, was du hast, damit dir niemand die Krone nehme, heißt es hier an einer anderen Stelle. So verzweifelt sind sie. Gehören wir noch zu Gott? Sind wir doch nicht im Heil? Fehlt uns was? Das sind existenzielle Fragen für sie. Und es kann sein, dass diese Gemeinde schon einen Schrumpfungsprozess erlebt und erlebt, dass Leute wieder abwandern zur großen Kirche. Da, wo man sicher ist, da, wo ganz klar ist, was richtig ist, dass man dazugehört. Ich, Gott, habe euch die Tür geöffnet und niemand darf sie euch zuschließen. Die Tür zu Gott. Wohlgemerkt, es geht um eine Gemeinde, die hat eine Beziehung zu Christus. Natürlich. Sie leben als Christen. Das werden wir jetzt gleich sehen. Sie sind bekannt für ihre Liebe. Natürlich gibt es das hier. Hier geht es nicht um irgendwelche Leute, die an irgendwas glauben. Nein, Christus ist da. Aber die Frage ist, ist es richtig? Sind wir noch gut? Passt es? Und wir haben vorhin gehört, die Offenbarung ist ein Hoffnungsbuch, ein Ermutigungsbuch. Haltet durch. Es werden schwere Zeiten kommen und die werden weitergehen. Aber die Tür ist offen und sie bleibt offen. Und ich bin an eurer Seite. Auch wenn ihr eine kleine Kraft seid. Und damit sind wir bei der Tür zum Nächsten. Und dort bei der kleinen Kraft. Es hat sich schon angedeutet, was ist die kleine Kraft? Wir wissen es nicht genau. Manche denken an kleine Gemeinden, so klein werden die nicht gewesen sein. Der kleine asiatische Bereich ist der Bereich, wo die Christenheit mit am stärksten gewachsen ist. Und wir sind am Ende des ersten Jahrhunderts, da ist schon sehr viel passiert. Und wenn die Juden das als große Bedrohung empfinden, dann ist das keine kleine Gemeinschaft. Aber wahrscheinlich hat sie im Gegensatz zu diesem großen anderen kirchlichen jüdischen Einfluss einfach so viel nur an Macht, an Bedeutung. Wir sind erst am Anfang, am Entstehen. Aber wir wissen es nicht ganz genau, aber wenn wir an diese kleine Kraft denken, kommen uns dann nicht noch ein paar andere Bilder und Bibelstellen? Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Es ist nicht die Größe. Oder David und Goliath, die kleine Kraft, oder die Frauen, die das leere Grab entdecken, Frauen, die vor Gericht nicht mal zeugnisfähig waren und die ersten Zeugen der Christenheit sein dürfen, diese kleine Kraft, oder Fischer, die die Welt verändern, trotz eurer kleinen Kraft. Ihr seid Christen, ihr seid meine Nachfolger. Lasst euch nicht davon entmutigen. Ich habe den Eindruck, das ist für viele Gemeinden heute vielleicht auch eine wichtige Botschaft. Auch wenn ihr den Eindruck habt, eine kleine Kraft zu sein, lasst euch nicht entmutigen. Denn die Betonung liegt ja nicht auf kleiner Kraft, sondern trotz eurer kleinen Kraft kennt man euch für eure Liebe. Seid ihr mir treu? Daran haltet fest. Macht weiter so. Der zweite von drei Gedanken. Es heißt hier, du hast mein Wort festgehalten. Du hast mein Wort festgehalten. Logos. Wir sind in der Johannes-Offenbarung und Johannes gehört ja zusammen. Der Logos, das Wort Gottes im Johannesevangelium, ist Jesus Christus selber. Ihr habt an mir festgehalten. Ihr haltet an mir, an Christus fest und noch weiter. Logos heißt nicht nur Christus, sondern auch das wirkmächtige Reden Gottes. Ihr seid mit mir in Beziehung. Wir sind im Dialog. Ihr hört auf mich, auf mein Reden. Hier gab es noch keine Bibel. Wir sind ja manchmal immer in der Gefahr, wenn da Wort Gottes steht, dass wir dann immer, die Bibel, da geht es nicht um die Bibel. Da geht es um das Reden Gottes, um Logos Christus. Ihr habt eine lebendige Beziehung zu mir. Ich kann mit euch reden. Ihr seid nicht taub. Ihr seid offen für mich. Ihr seid auch nicht lau, wie bei einer anderen Gemeinde, wie das beschrieben wird. Macht weiter so. Das ist doch vorhanden. Lasst euch das nicht ausreden. Du hast mein Wort festgehalten. Mach weiter so. Und das lädt auch uns ein. Bleibt in der lebendigen Beziehung mit Gott, mit Christus. Redet, fragt, seid im Dialog. Christsein ist doch was Lebendiges. Und diese Lebendigkeit erhaltet euch. Die Zeiten sind schwer und sie werden schwer bleiben. Das wissen wir aus der damaligen Zeit. Das war so. Und hier wird ermutigt, dran festzuhalten. Und dann das Letzte. Ihr habt meinen Namen nicht verleugnet. Das ist in dieser Situation tatsächlich ein großes Lob. Dem Kaiser soll man die Treue schwören. Du bist im Chaos, ob du noch den richtigen Glauben hast. Aber du redest sogar davon, dass du Hoffnung in Christus hast. Du redest davon, dass Christus damals dein Messias ist. Da ging es ja um die Messias-Frage, ist heute nicht so unser Thema. Aber Christus ist ihr Messias und sie werden das weiter, sie bezeugen das. Die werden da keine Großevangelisation gemacht haben, weil das war nicht möglich. Aber da, wo sie waren, da, wo sie gelebt haben, haben sie es gelebt. Die Leute haben die Liebe gespürt Und sie haben davon gesprochen, weil Christus ihnen was bedeutet, weil Christus ihnen ihr Leben bedeutet. Und sie haben das bekannt, erzählt. Und dafür werden sie gelobt, dass ihr sogar das macht. Also ich habe mich ehrlich gefragt, wäre das nicht schon gut genug? Sie würden stillschweigend an ihrem Glauben festhalten, wäre das nicht schon viel? Und sie sind so mutig und verleugnen nicht. Bleiben Gott treu, bleiben einander treu mit allen Schikanen, die auf sie zukommen. Wir wissen nicht genau, was das genau war. Dieser Text soll auch uns ermutigen. Wir haben da ganz andere Herausforderungen, aber auch wir tun uns vielleicht nicht ganz leicht. Ich habe neulich mal überlegt, wie mache ich es denn mit meinen Freunden? Wann sprudelt es denn bei mir so über? Ich habe neulich einen Dialog mit einem Freund gehabt, wo ich auch gemerkt habe, ich habe einen Ansatzpunkt, lass uns doch mal wieder Christus, lass uns mal darüber reden. Hat mich Überwindung gekostet. Ja, und da geht es jetzt nicht, da ist dieses Wort bekennen vielleicht ein bisschen schlecht, es geht nicht darum, dass wir Bekenntnisse raushauen und dann ein gutes Gewissen haben. Es geht darum, zu transportieren, was Gott uns bedeutet und was der für uns getan hat. Also bekennen in diesem Sinne, nicht, ich habe gesagt, ich bin Christ und jetzt habe ich wieder ein gutes Gewissen oder so. Auch wir haben da unsere Baustellen, es tut uns vielleicht nicht so leicht, aber dieser Text will uns ermutigen, was auch euch immer daran hindert, vielleicht nicht mehr davon zu reden. Vielleicht sind wir da auch manchmal ein bisschen eingeschlafen oder ein bisschen lasch geworden. Dann werden wir ermutigt, das bewegt euch doch, das macht euren Glauben doch aus. Macht das organisch, bringt das weiter, denn, und jetzt sind wir bei diesem Bild der Tür, das ist die Tür zum Nächsten. Wie soll denn der Nächste, wie soll denn diese Tür zu Gott, die ich euch aufgeschlossen habe, wie soll denn die weitergehen? Natürlich über euch. Ihr seid der Strom, ihr seid das Licht, da sind wir jetzt im Advent, das durch euch hinein in die Welt scheint. Ich möchte schließen. Die Tür zu Gott. Lasst euch nie ausreden. Wenn ihr Christus liebt, mit ihm unterwegs seid, kein schlechtes Gewissen machen, nicht gut genug zu sein, nicht richtig zu glauben, was auch immer. Gott ermutigt. Bleibt an diesem Christus dran. Ihr seid mit ihm verbunden. Die Tür zum Nächsten. Lasst euch nicht entmutigen, wenn ihr eine kleine Kraft seid, wenn ihr nicht so viel Einfluss habt. Als ganze Gemeinde werden sie hier in Philadelphia ermutigt, aber auch als Einzelne. Haltet fest am Reden Gottes, an Christus, an seinem Wort, an dem, was er euch sagen will. Redet mit ihm, seid im Dialog, hört. Und dann auch fröhlich bekennen. Fröhlich von dieser Liebe erzählen. Sie leben, dass sie spürbar wird. Advent. Amen.